Guten Morgen, meine Freunde der Sonne, und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit Fipsi und Elias.
Moin.
Ja, Elias wird heute nicht so viel reden, aber wir sind sehr dankbar für den Dienst, den du da machst. Philipp und ich, wir sind heute zu zweit und wir werden uns mit so ein paar Themen beschäftigen. Aber bevor wir starten, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, Philipp, ne?
Ja, 5 Jahre oder so.
Ist ja nicht so viel. Mir sind so ein paar Fragen eingefallen, die mir einfach richtig auf dem Herzen brennen, die ich dich mal fragen wollte. Ne? Das sind 10 Fragen. Ja, und ich fange einfach mal an.
Ja, schieß los.
Kaffee schwarz oder mit viel Milch?
Also entweder schwarz oder viel Milch?
Ja, nichts dazwischen.
Ja, dann nehme ich trotzdem viel Milch.
Okay, Morgenmensch oder Nachtmensch?
Nachtmensch.
2 Kugeln Eis oder 3 Kugeln Eis?
2.
Mit Sojasauce?
Sojasauce?
Okay. Wolkenkratzer in der Stadt oder eine Hütte am idyllischen Strand?
Sorry, sag das bitte nochmal.
Ein Wolkenkratzer in der Stadt oder so eine Hütte am idyllischen
Strand? Hütte am idyllischen Strand.
Echt?
Ja, safe. Okay,
krass. Also zum Wohnen, ne?
Ja, ja.
Okay.
Also, wie nice ist die Hütte, wenn das so ein abgeranzter Gartenschuppen ist, ja, halt, dann halt nicht. Aber eine Hütte kann ja auch schön sein.
Ach, okay. Mit Hütte meinte ich tatsächlich so ein Ding mit dem Strohdach und so.
Ach so, ja, dann den Wolkenkratzer in der Stadt.
Ja, okay. Man muss es immer so drehen, das ist doch
ja,
was
ja.
anderes.
Ich weiß.
Nee. Würdest du lieber für den Rest deines Lebens eine Clownnase oder Riesenschuhe tragen?
Riesenschuhe.
Ist das Heil verlierbar?
Junge.
Okay. Wenn du einen Tag im Zoo leben müsstest, welches Gehege würdest du wählen, Philipp?
Digga. Warte, ich muss da kurz drüber nachdenken. Zu der Frage davor, ich habe wirklich keine Ahnung, das ist eine Sache, ja, über die ich schon sehr lange nachdenke, die kann ich nicht beantworten. In welchem Zoogehege würde ich gerne leben? Keine Ahnung, also mit den Tieren, die dann auch
genau,
da sind.
Genau, genau, ja.
Ach so.
Also Löwen würde ich jetzt nicht so als erste Wahl nehmen.
Ja, wobei die da halt auch keinen Hunger haben, ne?
Im Zoo?
Ja.
Meinst du nicht, wenn die dich so sehen, denken die sich, kann man mal snacken?
Muss nicht sein. Da gibt es bestimmt auch genug Tiere, die mich da nicht snacken wollen.
Aber Löwen, also die hätten
doch... Also so Affen oder so, wenn die auch mies unentspannt.
Ja, die würden so richtig... Also da hättest du keine Ruhe im Käfig,
glaube ich. Ja, aber so Pandas oder so finde ich dann schon ein bisschen gefährlicher als Löwen, muss ich sagen.
Ah.
Keine Ahnung. Das ist voll die schwere Frage.
Ich meine, man kann das ja auch so ein bisschen davon abhängig machen, wie das Terrain designed ist, damit du so einen angenehmen
Tag
hast.
Ja, ich würde bei so... wie heißen diese Erdmännchen?
Oh ja, Erdmännchen...
Weißen die so?
Keine Ahnung, ich glaube schon.
Ja, doch, klar. Erdmännchen.
Ja, doch. Aber da ist so richtig viel Erde auch. Ich glaube, ich würde so das Robbengehege nehmen.
Das, Digga, du ertrinkst doch einfach, oder?
Nein, die haben bestimmt da so einen nicen Strand, oder?
Ja,
hast du eine nächste Frage? Opel oder Fiat?
Fiat. Nee.
Alter.
Doch, wir hatten im Urlaub einen Fiat, deswegen sage ich Fiat.
Du fährst jahrelang mit mir mit und entscheidest dich für den Fiat.
Ah, ja,
Opel. Nee, alles gut, Philipp, alles gut. Okay.
Deinen Wagen vergessen.
Ja, ja, ey, halbwegs unnötigen Fragen.
Ja, herzlich willkommen in der Folge, wir sind angekommen, wir sind mittendrin.
Mhm.
Übrigens haben David und ich schon so voll lange zusammengelebt, aber...
Ja. Als wir uns kennengelernt haben, hast du direkt so eine Nacht bei mir übernachtet, bei mir zu Hause.
Ja, das war echt lustig.
Das war cool.
Also über Noah haben wir uns kennengelernt und ich habe direkt bei dir gepennt.
Weißt du noch, was wir da gemacht haben?
Ja, wir haben irgendwas geguckt.
Ja.
Keine Ahnung, ich war so 15 oder 16 oder so.
Boah, und ich so 32.
Ja, ich wollte gerade sagen, du warst schon damals mega alt. Also auf jeden Fall müsst ihr, David ist so ein Persönlichkeitstyp, der stellt immer so alles oder nichts Fragen, ne? Also habt ihr vielleicht gerade schon gemerkt, aber er fragt immer so, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Und dann wird er so ultimativ auf sein ganzes Leben wissen. Und das würde ich dich jetzt auch fragen, was der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Das Problem ist, ich stelle manchmal den Leuten so Fragen, ohne mir selber Gedanken darüber zu machen,
ich
was ich selber so darauf antworten würde.
Ja.
Aber ein richtig guter Ratschlag, so auf Anhieb, war, dass ich versuchen soll, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, der mir im Leben, glaube ich, ziemlich geholfen hat, so in Stresssituationen andere Menschen verstehen zu können und nicht direkt sauer zu sein auf die Leute. Weißt du, wenn da mal was schief läuft, sei es in der Firma, ne, zu Hause mit Freunden, dass man irgendwie versucht, sich so einzufühlen. Und in der Regel macht das die Dinge, die die anderen dann machen, vielleicht nachvollziehbarer. Es muss sie nicht entschuldigen, aber es macht es nachvollziehbarer.
Das ist halt echt ein Ratschlag jetzt, den du gegeben hast. Puh. Das ist stark. Aber du hast doch bestimmt schon einige Menschen gefragt. Was war so der beste Ratschlag, den du von denen gehört hast?
Nee, ich habe das gar nicht so viele Leute gefragt. Ah. Aber was ist der beste Ratschlag, den du in deinem Leben
bekommen hast? Mann, ich weiß es nicht. Tue Buße.
Amen. Ja, boah, eigentlich das Evangelium hat so alle Ratschläge und Tipps, ne?
Nee, also wenn ich jetzt über so einen aktiven Ratschlag drüber nachdenken soll, das habe ich von Rudi, ich weiß gar nicht, ob er es mir direkt gesagt hat, aber er hat es auf jeden Fall ausgelebt, dass man manche Sachen, also als so Leiter in so Jugend- oder Kleingruppen oder Podcasts oder sowas, ne, oder auch als Prediger oder so, dann muss man manchmal, musste ich bei Sachen zurückstecken und aufhören, Sachen zu machen, die nicht falsch waren. Aber ich habe so zurückgesteckt, weil andere die falsch fanden, aber ich fand es, also...
Ja, da haben wir ja so...
Thema Shisha zum Beispiel, ne? Bevor ich angefangen habe zu predigen, war ich noch gut dabei am Shisha-Rauchen.
Oh ja.
Und dann hat Dieter und Justin, nee, Dieter hat mit mir geredet, aber Dieter und Justin waren einer Meinung. Und meinten so, du willst da nicht mal drüber nachdenken? Und ich dachte so, boah, weiß ich nicht. Aber für die anderen steckt man dann halt zurück. Mhm. Und das Prinzip kam danach noch sehr, sehr oft wieder. Also es gibt immer noch ganz oft Sachen, wo ich zurückstecke, wo ich mir aber nicht denke, dass es falsch ist, was ich mache, sondern man macht es einfach für den anderen.
Mhm. Ja, irgendwie, wenn man so die Ernsthaftigkeit von den anderen verliert, weil man lieber, keine Ahnung, sagen wir Shisha rauchen will, dann hat man irgendwie auch die Priorität wahrscheinlich nicht so ganz richtig gesetzt. Ich meine, so ist nice und cool und macht halt so Spaß. Mhm. Aber wenn das so die Priorität darüber ist, dass du so Leuten ernsthaft das Evangelium weitergibst und deinen Geschwistern so ein Anstoß vielleicht bist, dann ist ja safe so das zweite Wichtige.
Und auch jetzt bei Thema Licht sein, ist mir das voll oft aufgefallen. Du bist kein Licht, wenn du da, wenn mich meine Jungs aus der Kleingruppe sehen würden, wie ich Shisha rauche oder so, dann weiß ich nicht, wie viel ich dir noch erzählen kann.
Ja, ja, also dann sitzt du da und willst denen was von Gott erzählen und die denken sich, oh, so.
Ja, es mag ja gar nicht Sünde sein, weil ich glaube, es ist keine Sünde, aber es ist halt so ein mieser Graubereich, so dunkelgrau.
Ja, schon eher dunkelgrau. Wir hatten sogar mal, also erinnerst du dich dran, ich habe irgendwie Felgen in Hannover gekauft und da sind wir zwei so hingefahren. Mein Audi hat da voll die Faxen gemacht irgendwie.
Ja, mit dem Öl oder
so. Ja, ja, und da haben wir auch so über das Thema geredet. Das Öl war so, die Anzeige, die ist so geschwankt innerhalb von einer Sekunde von 60 auf 120 Grad und wieder zurück.
Ja, auf jeden Fall musste ich lernen, und das ist ja der Ratschlag, grau, also wenn ich Sachen als grau sehe und die andere als schwarz sehen sozusagen, dass ich dann zurückstecken muss für die anderen.
Ja.
Und dann sagt, also das ist im Prinzip, was Paulo gemacht hat mit denen, ich bin ein Jude geworden und den Griechen ein Grieche. Wir sind nun mal in dem Umfeld, in dem wir hier sind. Und ich kann mich jetzt auch nicht einfach tätowieren oder so.
Mhm.
Weil, obwohl, also man könnte theologisch drüber reden, ob das falsch ist oder nicht. Und ich glaube auch, dass es ein Graubereich ist. Aber ich könnte das nicht machen, weil ich glaube, dass mir weniger Leute zuhören würden in unserer Gemeinde.
Hm. Ja, vor ein paar Jahren war die Jahreslosung unserer Gemeinde sucht den Frieden und jagt ihm nach. Und da hat Gerd, glaube ich, so über ein paar Worte gesagt. Und ja, wie das irgendwie in diesem Vers gemeint ist, dass man wirklich dem Frieden nachjagen soll und da alles so dran setzen soll, dass der Friede bewahrt wird. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann kann man, glaube ich, viele Sachen zurückstecken, auch wenn man selber die eigentlich als okay sieht.
Mhm.
Nice. Also tatsächlich bist du auch so der Grund, warum ich mir überhaupt angefangen habe, Gedanken darüber zu machen.
Ja!
Ja, Philipp, Mann,
ey. Ja, Junge.
Kleiner Schulterklopfer für den Herrn.
Ja, es ist alles tatsächlich schon ein bisschen her, aber man lernt viel. Ich habe eine nächste Frage für dich.
Okay.
Nehmen wir an, ich bin so neu bekehrter Christ und ich checke so, ich soll beten und ich soll Bibel lesen und das ist wichtig für meine Beziehung zu Gott. Aber irgendwie fehlt mir so Tiefgang. Wie bekomme ich Tiefe im Glauben?
Tiefe entsteht ja durch die Reife, würde ich sagen. Also Jesus ist ja auch in Weisheit, so in der Weisheit gewachsen und in der Erkenntnis. Und ich würde sagen, dass dasselbe auch für den Menschen, also für uns Glaubende übertragbar ist. Wir können, wenn wir frisch in einer, also das ist ja bei einem, also bei einer zwischenmenschlichen Beziehung nicht anders, wenn du mit jemand Neuem so dich triffst und den Menschen kennenlernst, dann kannst du nicht erwarten, dass man von 0 auf 100 irgendwie auf einer Wellenlänge ist, sondern das entwickelt sich und mit der Zeit bekommt diese Beziehung ja auch den Tiefgang dann, weißt du?
Ja.
Erzwingen kann man den, glaube ich, nicht. Also es braucht Zeit, Reife, Erkenntnis, viel Gebet. Aber wenn du so sagst, man betet und liest Bibel, dann ist da, glaube ich, schon heftig viel mitgemacht. Und irgendwann wird man dann ja wahrscheinlich auch so weit sein, dass man sich dann taufen lässt, ne?
Boah, guter Punkt.
Ja, Philipp. Erinnerst du dich noch so richtig gut an deine Taufe, an diesen Moment, wie du ins Becken gegangen bist?
Ja, ich saß da auf dieser Bank und ich wollte nicht.
Ja?
Ich weiß es noch sehr genau. Ich saß da und ich dachte so, ich kann das nicht machen so.
Krass.
Aber dann war es halt, also ich habe mich halt dafür entschieden auch. Und ich wusste, ja, ich kann jetzt nicht zurückziehen. Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Obwohl, das muss ich dazu sagen, obwohl ich danach den Glauben fast wieder so über Bord geworfen habe, war, glaube ich, Taufe und Gemeinde eine der Sachen, die mich gehalten haben, so, ne? Weil ich wusste, ich gehöre zu Gott und ich habe den, also ich habe mich dafür entschieden und ich habe das vor allen Leuten bekannt und ich stehe jetzt auch dazu in ganz oft in Situationen in der Schule oder so, wo, wenn ich über den Glauben geredet habe, ja, dann bin ich Christ. Ich habe mich dafür entschieden und öffentlich taufen lassen. Aber auch in der Gemeinde so, ja, ich will das weiter durchziehen. Obwohl man so 2 Jahre nicht gebetet hat oder so.
Würdest du denn sagen, also wir waren ja vorhin so ein bisschen beim Thema Reife und Tiefgang in der Beziehung, würdest du sagen, dass Reife eine Voraussetzung ist für die Taufe?
Safe nicht.
Safe nicht.
Und das ist, was wir übelst oft falsch verstehen, glaube ich. Ich glaube dadurch, also oft, den Gedanken hatte ich auch bei meiner Taufe, ist es, dass man noch nicht gut genug ist. Ich habe sogar, als ich Leute zu meiner Taufe eingeladen habe, dann habe ich sogar einmal die Rückmeldung bekommen, hey, glaubst du, dass du ready dafür bist?
Oh, krass.
Und ich dachte so, nein, glaube ich nicht so. Also es war so, hey, Bro, wofür soll ich ready sein? Ich will einfach nur zeigen, dass ich zu Gott gehöre. Und ich glaube, wir haben zu oft diesen Hintergedanken, ey, ich bin noch nicht bereit. Oder irgendwie ist es noch nicht dran oder es passt noch nicht. Und ich verstehe das auch. Aber ich glaube, dann versteht man die Taufe ein bisschen falsch. Weil die Taufe heißt nicht, dass ich jetzt ein guter Christ bin, sondern die Taufe heißt, dass ich Christ bin.
Und das bezeugt man dann quasi vor den Menschen, die man kennt und vor der unsichtbaren Welt.
Ja.
Den Gedanken finde ich auch richtig heftig, da können wir später ja nochmal darauf zurückkommen, dass man das auch, also das, vor wem man das eigentlich bekennt. Aber das ist, glaube ich, echt halt so, wie du es meinst. Ne? Wir bekennen, dass wir zu Gott gehören, dass wir mit Jesus gestorben sind, dass wir eine neue Kreatur sind und ja, dass wir auch so die Befreiung von dieser sündigen, ja, okay, schwierig auszudrücken, Vorsicht.
Und da sind wir beim Thema, wir gehen nämlich nicht sündlos in dieses Becken, aber vor Gott schon. Also, wir sind frei gesprochen. Ja. Halt, wir sind noch nicht ganz frei von allem so, aber wir sind frei gesprochen. Und wir haben immer noch mit Sünde zu kämpfen, aber das hast du auch nach der Taufe und das hast du auch noch 30 Jahre nach der Taufe noch.
Ja, boah, ne, sonst wäre man ja schon hier irgendwie im Himmel angekommen, wenn man gar nicht mehr. Aber wir haben theoretisch, glaube ich, also wir sind nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde.
Ja.
Von der Sklaverei sind wir so befreit und wir haben eigentlich so von Gott alles bekommen, was wir brauchen, um in diesem Kampf zu stehen gegen die Sünde. Wobei das eigentlich, das finde ich manchmal ein bisschen kritisch, wenn man sich, also wenn man sein ganzes Leben danach ausrichtet, so gegen Sünde zu kämpfen, ob man dann nicht manchmal sogar die wichtigen Dinge verpasst, weißt du? Nicht, dass man das so ignorieren soll, das will ich gar nicht sagen. So Sünde im Leben eines Christen, so, das muss immer bekämpft werden und das sollte nicht akzeptiert werden. Aber ich glaube, wenn man sich nur darauf konzentriert, so, oh Mann, was bin ich für ein schlechter Mensch? Oh, ich habe hier schon wieder gesündigt und da. Und man hat dann ein Problem, die Gnade von Gott anzunehmen, die er einem eigentlich schenken will. Ich glaube, wir Menschen haben da richtig oft ein Problem mit.
Ja.
Und ich glaube, man verbaut sich selber dann auch was damit. Weil man dann auch nicht mehr so imstande ist, das zu bezeugen und so richtig, ja, Gott in die Welt rauszutragen, weil man sich dann eher mit seiner Schlechtigkeit so befasst. Und ich glaube, dass es auch dafür Zeiten gibt, aber man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, ja, dass man die Gnade Gottes nicht irgendwie so missachtet, indem man sagt, ja, so, du kannst mir zwar vergeben, aber ich kann mir gerade nicht vergeben. Ne?
Das ist ja genau das Ding, wo Petrus auf dem See steht. Und dann guckt er auf Jesus und alles ist gut. Aber dann guckt er so auf die Wellen und metaphorisch auf seine Probleme und was ihn so umgibt und auf den Sturm in seinem Leben. Und dann geht er unter und dann fängt er an zu sinken. Und dann muss er sich wieder von Jesus auffangen lassen und dann auch wieder raus. Aber Das Ziel muss Jesus sein, nicht deine Probleme.
Ja. Ja, und Petrus, der musste einfach glauben und auf Jesus schauen, ne? Das, boah, da haben wir gestern ganz kurz mit ein paar Leuten drüber geredet. Das hat eigentlich nichts mit dem Thema Taufe zu tun, aber mit dem Thema auf Jesus schauen. Manchmal, wenn man sich so die ganzen Probleme in der Welt vor Augen führt, dann so hat man einfach nur einen richtig dicken Kopf und geht so voll unter in diesen Sorgen. Und da finde ich es richtig nice, dass wir so Jesus haben, auf den wir schauen können. Weil immer, wenn ich dann mich so zurückbesinne auf das, worauf es eigentlich ankommt, dann ist das eine richtige Quelle der Hoffnung für mich. Weil ja, Jesus unsere Hoffnung ist und Jesus diesen Kampf schon so gewonnen hat und wir auf der Seite der Sieger stehen. Im Grunde, ja, haben wir das Leben schon durchgespielt und sind nur noch hier, um das so anderen weiterzugeben. Und das wirft manchmal so einen ganz anderen Blick auf Probleme. Ein ja. anderes Licht.
Ich hatte gerade irgendein Bild, aber ich weiß nicht mehr, auf was ich das bezogen habe. Aber, ich glaube bei Taufe, wenn wir wieder über Taufe nachdenken. Ich feiere voll, dass man den Exodus von Israel mit unserem ganzen Leben vergleichen kann. Und dass du sozusagen in der Sklaverei in Ägypten bist, dann aus der Sklaverei befreit wirst, aus Ägypten gehst, durch das Rote Meer, durch das Rote Meer, ne?
Der Jordan?
Nein, nein.
Von den Epochen.
Nee, durch das Rote Meer.
Ja, ja.
Und da sinnbildlich sozusagen durch die Taufe. Und du wurdest schon befreit, du zeigst das durch die Taufe, aber gehst in die Wüste so. Und dann bist du erstmal dein ganzes Leben lang in der Wüste, bis du irgendwann, wenn du stirbst, im versprochenen Land ankommst so. Also sind wir jetzt gerade in der Wüste. Und der Fight ist eigentlich, wie bei Israel, ich stelle mir das schon krass vor, dass wenn du so 40 Jahre im Kreis läufst, dass man richtig dranbleiben muss vom Kopf, dass man richtig Bock behalten muss, dass man richtig, dass man ein Ziel vor Augen braucht. Und das ist bei uns genauso. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis in diesem Leben so. Es geht schon irgendwie vorwärts, aber irgendwie auch nicht. Und wir müssen das Ziel vor Augen behalten, so, weil wir wissen, ey, irgendwann kommen wir dahin. Und das muss man sich so vor Augen halten, weil da sind wir jetzt.
Ja, dieser Blick in die, so quasi auf die Herrlichkeit so gerichtet, auf das Ziel. Das sagt Paulus ja auch so, ne, dass wir das Ziel vor Augen haben sollen in unserem Lauf. Und wenn man das Ziel vor Augen hat, dann läuft man das auch anders. Dann läuft man zielstrebig und ja, versucht die Lasten irgendwie der Welt auch so ein bisschen an der Seite zu lassen. Praktisch ist es nicht immer ganz so leicht, bin ich ehrlich, ne? Aber wenn man sich drauf besinnt, dann ist es eigentlich immer wieder so... Ein Ort, wo man Hoffnung schöpfen kann.
Ja, also David und ich erzählen das alles hier. Falls du ein Mensch bist und du weißt, dass es Gott gibt und du weißt, dass er für dich gestorben ist und du hast dich sogar schon mal bekehrt und so um Vergebung gebeten und du willst von dir behaupten, dass du Christ bist, dann zeig das doch. So. Dann lass dich doch taufen. Das ist nichts, wo du so sein musst wie die Menschen, die vorne predigen, wobei die auch ihre ganz eigenen Probleme haben, könnte ich sagen. Aber also es ist voll okay, sehr unreif im Glauben zu sein, aber du zeigst einfach nur, okay, ich möchte jetzt in die Wüste gehen und kämpfen so und ich möchte jetzt mit Gott dahin gehen und ich möchte mit Gott das Leben leben und ich bin noch nicht so weit, aber ich will das und dann zeigt man das.
Da gab es mal eine Kindergeschichte, glaube ich, in unserer Gemeinde zu, über die Bedeutung des Eherings.
Ja, das war richtig nice.
Ja, wirklich.
Von Monika.
Ja, war echt voll die coole Geschichte. Im Grunde kann man die Taufe, also das Leben mit Gott, so wie folgt beschreiben. Du hast jemanden geheiratet und ihr seid papierlich und auch vor Gott in einer Ehe. Ihr seid ein Ehepaar und genau so bist du auch mit Gott quasi verheiratet. Also du hast so ja, einen Bund mit ihm geschlossen, den neuen Bund. Er hat dir deine Sünden vergeben und in dieser Position stehst du gerade. Und der Ehering in der Ehe ist eigentlich nur ein Zeugnis, also du zeigst es nach außen, ich bin verheiratet, damit alle das sehen. Und genauso ist die Taufe auch ein Bezeugen, dass du mit Jesus in dieser Beziehung stehst, dass er dir deine Sünden vergeben hat und dass du ein so Kind Gottes bist. Da, ja, wie Philipp das schon so angemerkt hat, da muss man nicht irgendwie sich eine dreimonatige so Probezeit geben, dass man während der Zeit irgendwie eine Sünde oder so nicht macht, sondern ja, bezeugt das, dass du und Jesus, dass ihr zusammengehört, dass du mit ihm durchs Leben gehst, dass er dir deine Sünden vergeben hat.
Amen.
Vor der sichtbaren und unsichtbaren
Preach it,
Welt.
Brother.
Amen.
Aber ja, das stimmt. Das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, wir unterschätzen die Taufe und überschätzen uns bei der Taufe. Verstehst du? Die Taufe ist nicht mehr und nicht weniger, als dass du einfach zeigst, ich bin Christ.
Ja.
Und ich will das machen.
Ja.
Mehr ist das nicht.
Ich finde den Gedanken irgendwie auch so interessant, dass wir das vor der sichtbaren, aber auch vor der unsichtbaren Welt bezeugen. Also, keine Ahnung, ich stelle mir so vor, wenn wir hier so ein Tauffest feiern, wie einfach in der Gemeinde auch so überall die Engel einfach alle bei dabei sind und irgendwie so schon raben oder so, chillen die Dämonen und so regen sich heftig auf. Alter, nein, schon wieder einer, der das bezeugt. Ja. Warum machen die das so? Wir leisten keine gute Arbeit, die davon wegzubringen, und die Ewigkeit freut sich, so der Himmel freut sich, eure Glaubensgeschwister, die freuen sich auch heftig. So, manchmal jubelt es bei mir so richtig im Herz, wenn, also bei der letzten Taufe, als ich so die Jungs so ins Becken gehen sehen habe, die man so aus der Jugend kennt, und die Mädels natürlich auch, habe ich mich heftig gefreut. Irgendwie, weil ich weiß nicht, ob man so selber, also ich glaube, ich wurde so selber ein bisschen zurückerinnert, wie ich getauft wurde.
Ja, da war ich nämlich es ist auch voll so, das nice Gefühl. Man ist da so und man weiß so, ja, die Entscheidung habe ich getroffen und ich ziehe weiter durch.
Ja.
Das ist wirklich eine Sache. Also, ich will das nicht so darstellen, als ob so, lass dich taufen, danach ist dein christliches Leben einfacher so. Nee, auf keinen Fall. Aber es ist schon eine Sache, die einem Rückhalt gibt, so, ne? Ich habe mich dafür entschieden. Das ist ja wie bei der Ehe auch so.
Ja.
Ich glaube, manchmal, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht verheiratet, aber manchmal zieht man einfach durch, weil man sich dafür entschieden hat. Und man wird daran erinnert, so, wir haben das uns versprochen, so. Dann macht man das.
Und ich denke, deswegen hat man vielleicht, also, weil bei mir war es auch so, dass ich ein bisschen so Muffensausen hatte vor der Taufe selber, als man eben am Sonntagmorgen da im Gemeindehaus war. Aber ich glaube, das lässt sich halt auch so voll auf die Ehe übertragen. Ne? Voll viele haben vorm Altar dann erstmal irgendwie auch so eine kleine Panikattacke, obwohl man eigentlich diese Entscheidung im Kopf schon eingegangen ist und das auch will, aber irgendwie konkret in dieser Situation dann doch noch Angst hat. Aber ja, also bei mir war es so, dass ich irgendwie im Keller vorm Gottesdienst auch so voll die Angst hatte. Oder ich weiß auch nicht, Angst ist da vielleicht so das falsche so Wort für. Aber man war so heftig nervös, gleich geht's los, ne? Und dann stehst du da vorne und glaubst du das wirklich? Ja, klar glaube ich das so, hä? Als ob ich mich so Monate dafür vorbereite und auch schon richtig im Glauben bin, so länger. Und ja, mich dafür entschieden habe, als ob so jetzt ich das hinterfrage. Ne? Das bin ja auch dann, ich weiß nicht, ob das man selber ist oder ob der Feind nochmal so an einen rantritt. Ja, aber die Entscheidung, die ist bei mir auf jeden Fall besiegelt. Und ja, ich führe eine Beziehung mit dem Höchsten der Höchsten, wenn ihr jetzt mal nach draußen guckt und die Bäume seht. Ne? Ja, das hat er halt mit ein paar Worten geschaffen und mit dem rede ich halt so täglich. Also,
das ist schon nice.
Lohnt sich.
Ehrlich. Was ist die wertvollste Begegnung mit Jesus, die du hattest in deinem Leben? Die fallen doch gerade so zwei oder drei ein, oder nicht?
Ich habe so einige also so...
Ja, es muss nicht die wertvollste sein, erzähl jetzt eine
wertvoll. Aber es gibt richtig viele nice Sachen, wo Gott... Also Gott hat ja so in Jesus den ultimativen Liebesbeweis uns gegeben, aber es gab immer wieder so kleine Liebesbeweise, wo mein Gott einfach um Dinge gebeten hat. Und er hat so gesagt, ja, mach ich. Und das finde ich richtig nice. Was eine heftige so Gebetserhörung war, war eine Befreiung von so einer langjährigen Sucht. Da habe ich von den Ältesten über mich beten lassen. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, ich bin Diabetiker. Und in der Bibel lesen wir ja, dass wir, wenn wir eine Krankheit haben, zu den Ältesten gehen sollen. Und sie sollen die Kranken mit Öl salben, man bekennt sich einander die Sünden und es wird für den Kranken gebetet. Und das Gebet, so soll den Kranken aufrichten. Und als ich bei diesem Treffen war, haben wir halt einander die Sünden bekannt und ich habe so dieses Problem genannt und ich habe aufrichtig vor Gott gesagt und auch vor den Ältesten und Juri war auch dabei so. Und dann habe ich gesagt, ich würde lieber von dieser Krankheit loskommen, als von der Krankheit, so, die mein Fleisch gerade so ein bisschen stört. Ne? Diese geistliche Krankheit, die hindert mich viel mehr, so auch einfach frei, so im Glauben zu leben. Und ich wünsche mir viel mehr, davon befreit zu werden. Und Gott hat so dieses Gebet erhört und hat mich davon befreit. Mein Diabetes habe ich immer noch. Aber wenn ich heute immer noch vor dieser Entscheidung stehen würde, ob ich für den Rest meines Lebens gesund bin oder also geistlich gesund bin oder körperlich gesund bin, dann Junge, nimm den Körper weg damit, ne? Aber so geistliche Gesundheit ist viel wichtiger. Und ich würde die Entscheidung genauso wieder treffen.
Stark.
Ja, das war so ein heftiges Erlebnis mit Gott.
Nice. Wir haben keine Voice Cracks mehr mit 21. Nee. Oder mit 31, was auch immer.
Schon tatsächlich. ja, ansonsten, es gibt immer wieder so kleine Botschaften, die Gott irgendwie einem gibt und die einem lehrt. Ich glaube, das zeugt auch so von Reife. Und also, wenn man das irgendwie so das Gott zur Ehre sagen kann.
Als wir das Buch von Gerd gelesen haben, also Gerd Bergmann hat ein Buch geschrieben, der war auch schon mal hier im Podcast. Und wir haben das für ihn Korrektur gelesen. Und er hat das richtig nice immer gehabt. Wir lesen
das gerade noch für ihn Korrektur.
Ich hab's schon gelesen, alles gut. und er hat an einer Stelle geschrieben, dass er, also ich spoilere nicht das ganze Buch, aber irgendwo in Kapitel 5 oder so, keine Ahnung, da meinte er, dass er schon mit seiner Familie nach Chile gezogen ist. Er ist ja Missionar in Chile gewesen oder immer noch, aber jetzt macht er es online. Und ist dann Missionar in Chile gewesen und hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt und meinte, dass er eine lange depressive Phase dort hatte und nicht genau wusste, was los war. Und dann haben die, war Jonathan das Kind, das sie dann bekommen haben oder... war das Carina, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die dann da, hatten die ein kleines Kind da und gerade bekommen und sind dann in irgendein Restaurant was essen gefahren oder so. Und die, in Chile ist das so voll die Kultur, dass Babys so voll hochgehalten werden und dann hat die Kellnerin sich so voll für die Familie gefreut, dass sie so ein Baby haben. Und die Familie war so ein bisschen überrascht und dann hat die dir einfach so Schokokuchen gebracht, so weißt du, sowas völlig... Wir denken so, ja, ist halt ein Schokokuchen, ist halt eine nice Geste so. Aber Gerd hat es einfach als eine Geste von Jesus gesehen, um ihn aufzumuntern. Und das ihn voll getröstet und ermutigt. Dadurch, dass er einen Schokokuchen bekommen hat.
Ja.
Und sowas finde ich schon krass. Und ich glaube, da können wir öfter drauf achten in unserem Alltag, wenn Jesus uns so Schokokuchen gibt.
Ja, der stellt uns eigentlich so dauernd welche hin. Ne?
Ja.
Wenn man so drüber nachdenkt, auch Leute, die einfach im richtigen Moment am richtigen Ort waren, um dich zu trösten oder so. Es gibt immer wieder so Dinge, die... ja, die Gott einem einfach schenkt, wo wir echt heftig dankbar für sein können. Wir müssen eigentlich nur unsere Augen ein bisschen weiter öffnen oder Gott bitten, dass er sie uns aufmacht.
Ja.
Und dann sehen wir diese Dinge auch.
Eine von diesen Schokokuchen übrigens. Ich habe letztens ein Buch durchgelesen, also nach dem Buch von Gerd. Ich habe, also nee, das soll sich jetzt nicht falsch an, als ob ich hier so am Flexen bin und die ganze Bücher durchlese. Aber wir machen ja diese ein Buch im Monat Challenge. Und ich habe ein Buch unterbrochen für das Korrekturlesen von Gerd, weil das wichtig war und dran war.
Ja.
Dann habe ich das von Gerd durchgelesen, das andere dann zu Ende gelesen. Ne? Genau, das habe ich dann durchgelesen und ich habe in der Zeit schon gebetet, so hey, was soll ich als nächstes lesen? Weil ich wollte irgendwas, wo Jesus mir sowas Bestimmtes gibt, so irgendwie, keine Ahnung. Dann habe ich dafür gebetet ein paar Mal. Und dann habe ich das eine Buch durchgelesen und habe das so bis zum Ende durchgeblättert. So. Und da waren dann noch so 4 Buchvorschläge. Und eins hieß einfach, gegen den Strom von Daniel lernen, unangepasst zu leben. Und also über Daniel, ne?
Ja.
Und ich predige einfach im September über Daniel. Und das Thema ist halt Licht sein.
Hm.
Und also, das ist eins zu eins mein Predigtthema. Und das ist so nice. Jetzt hat das so 550 Seiten und ist voll big. Aber es ist voll cool.
Ja, du kriegst das hin.
Und das trifft voll oft in meine Situation so.
Hm.
Und boah, ich weiß, das ist voll geschenkt.
Daniel, ne? Auch so ein heftiger... also Typ, wenn das, was er irgendwie sich so gedacht hat und wie er gelebt hat, weil, also was ich an ihm bewundert habe, ich war letztens ja in Italien und ich habe am Flughafen so Daniel angefangen zu lesen und das dann durchgelesen. Mhm. Und ich habe dann den Gedanken gehabt, also Daniel, er hat sich am Anfang, bevor er nach Babylon ins Exil gewandert ist, hat er sich vorgenommen mit seinen Freunden, wir wollen trotzdem unserem Gott treu bleiben.
Ja.
Und erst daraufhin hat Gott auch wegen seiner Treue ihn so richtig gebraucht. Und manchmal denke ich mir so, also es ist so ein richtig verwerflicher Umkehrschluss manchmal in meinem Kopf, aber der ist manchmal da, dass man sich denkt, okay, wenn ich Gott die Treue halte, dann schenkt er mir diese und diese Segnungen und diese und diese Erlebnisse. Und da ist mir beim Lesen von Daniel so aufgefallen, Alter, David, voll die falsche Reihenfolge, ne? Daniel hat genau umgekehrt gedacht. Er hat nichts erwartet und hat das aus Liebe zu Gott gemacht, aus aufrichtigem Herzen. Und Gott hat das gesegnet. Der Segen kam von Gott und nicht, weil Daniel irgendwas gemacht hat, um den Segen sich zu erarbeiten, sondern Gott hat den Segen geschenkt Und Daniel war einfach treu, so. Er hat sich dafür entschieden und das gemacht. Und genau so sollte ich das eigentlich auch machen, ohne Segen dafür zu erwarten, sondern einfach aus Liebe zu Gott. Und bei mir gibt es auch so kleine Schokokuchen. Einen haben wir sogar zusammen erlebt. Das war einfach so ein nices Ding, als wir zusammen im Gottesdienst saßen und du wolltest übel gerne, dass das eine Lied
würdig gesungen wird. Würdig ist das Lamm, glaube ich.
Ja. Dass das gesungen wird. Und dann war ich so, ja, komm, lass doch einfach dafür beten. Und wir setzen uns hin und so, ja, Gott, wenn du willst, dann lass uns bitte heute Würdig ist das Lamm singen. Ne? Und dann fängt der Gesangsteil an und das erste Lied, das wird im Sitzen gesungen. Und ich sagte noch so, ja, so als ob Gott will, dass wir das Lied im Sitzen singen, ja, wenn wir so darum bitten. Und beim zweiten Lied stehen wir auf, es ist aber immer noch nicht Würdig ist das Lamm. Und das dritte Lied wird so eingeblendet und ich gucke Philipp an und es ist einfach so Würdig ist das Lamm.
Ja, das war
und
echt preis cool.
Den Herrn, danke.
So bei, ach so, bei Liedern mache ich sowas tatsächlich öfter, ja. Dass ich dann so, ey, ich habe heute Bock auf das Lied. Und manchmal kommt das dann auch.
Voll heftig.
Ja. Wahrscheinlich beten das viele andere auch und dann muss Gott gucken,
welche Gebete. Ja, muss ein bisschen aussortieren, so, was jetzt am meisten gewählt ist.
Ne? Ja, das ist gewählt. Oh Mann, ey.
Ja, wer den größeren Glauben hat.
Liest du gerade irgendein Buch? Also soll jetzt kein in die Ecke drängen sein, aber...
Also wir lernen lesen erst im 7. Semester, Philipp. ich lese das Buch von Gerd Bergmann noch zu Ende.
Ach ja, stimmt,
in den letzten zwei Kapiteln.
Ja.
Ansonsten, das Wort Gottes halt, aber...
Auch gut, auch gut.
Da bin ich gerade in Sacharja und Sacharja 11. Da steht für mich so ein einziges Rätsel drin. Also
ich weiß nicht, was in Sacharja 11 steht.
Ja, nee, also. Würde ich auch absolut nicht erwarten.
Okay,
wirklich.
Gut.
Über so einen Hirten und ja, der so zwei Stäbe... Ach, lest euch das lieber
selber,
bevor ich das so aus meinem Kopf wiedergebe. Und eine zweite so Schokosache, so ein kleines Bonbon, ne, war meine Kinematik- und Kinetik-Klausur.
Oh, jo.
Ja, da habe ich nämlich... Also ich habe eine 3-0 geschrieben und eigentlich war das so, ja, ich war nie in den Vorlesungen und habe dann so 3 Wochen vor der Prüfung angefangen zu lernen. Eigentlich habe ich es nicht verdient, so eine bessere Note zu schreiben, Gott, das weiß ich auch. Und ich habe dann eine 3-0 geschrieben und wollte zur Klausureinsicht gehen und ich habe so zu Gott gebetet, ey Gott, wenn du willst, dann lass das bitte noch so eine 2-7 werden. Und dann gehe ich da hin und gucke mir das so an und dann frage ich so, ja, wie viele Punkte fehlen zu einer besseren Note? Und der so, ja, ein Punkt. Und dann, also der Prof meint, ein Punkt fehlt dir halt noch. Und dann war ich so, ja, okay. Dann fange ich mal an zu suchen. Und er so, ja, bevor sie anfangen zu suchen, ne, dann hat er mir da so selber ein bisschen so das nochmal angeguckt. Und dann war da halt doch noch ein Punkt irgendwie.
Ja.
Und dann wurde es doch noch eine 2,7. Ich glaube, für einen Freischnitt oder so habe ich dann noch einen Punkt bekommen. Das war voll die nice Gebetserhörung.
Bei dir, ich habe eigentlich gedacht, dass du diese Sache erzählst mit dem, dass du deinen eigenen Namen gezogen hast.
Oh ja, die kann ich auch erzählen.
Ja.
Das ist schon ein wildes Erlebnis gewesen. Das fängt an im Sommer letzten Jahres. Wir schreiben das Jahr 2022. Ich habe mir über die Sommerferien einen Ferienjob bei BASF zugelegt. Da durfte ich im Lager arbeiten. War ein echt cooler, also echt coole Arbeit. War nicht so Akkordarbeit, wie man es sonst ein bisschen gewohnt war von anderen Firmen. Und nebenbei habe ich mir so als Sommermodul, das konnte man in den Ferien nebenbei absolvieren, halt abends 2-mal die Woche für jeweils 2 Stunden Vorlesungen und das im Modul Grundlagen Chinesisch. Also habe ich das Modul angewählt, habe halt so Ferien gejobbt und abends dann Chinesisch gelernt und irgendwann ging es halt in Richtung Prüfung. Und ich habe mir extra davor so 1-2 Tage freigenommen, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 2, um nach Osna zu fahren. Ich habe halt hier in der Umgebung in Lemförde gearbeitet und ich habe mir dann Zeit genommen, um nach Osna zu fahren, nochmal ein bisschen die Sachen zu wiederholen und ja, das nochmal zu lernen. Und mit den Arbeitskollegen auf der Arbeit haben wir so abgemacht, jo, so wenn es eine 1 wird, ne, dann gibst du uns Essen aus, so Frühstück. Und ich so, ja, safe, wenn es eine 1 wird, gebe ich euch aus.
Du gibst Essen aus, wenn es eine 1 wird?
Ja.
Ja, wie, egal, okay.
Ja, weil es halt so gut läuft, weißt du, und dann,
ja.
Auf jeden Fall fahre ich nach Osna an diesem besagten Tag und ich habe mehrmals, wirklich mehrmals auf diesen Termin geguckt und mir, ich glaube, die Uhrzeit war so, 17 Uhr war es, die ich mir gemerkt habe. Und ja, um 17 Uhr, ne, gut vorbereitet, geht David ins Zoom-Meeting rein, ist eine Sprachprüfung und Ja, ich merke auf einmal, Alter, irgendwie meine Gruppe, genau, das war eine Gruppenprüfung. Meine Gruppe ist irgendwie schon voll am Reden. Die Tutorin ist auch so, die kommt also halt alle mit Kamera an, ne, damit man so alles sieht, wie alle da reden. Und die Tutorin guckt auch so ein bisschen verwundert. Und ja, dann bin ich erstmal direkt wieder rausgegangen, weil ich so die nicht beim Reden unterbrechen wollte. Das ist ja voll störend so während der Prüfung. Und schreibt der Tutorin so, ey, die Prüfung fängt doch um 18 Uhr an, oder? Und während ich das schreibe oder abgeschickt habe, gehe ich so ins Online-Portal und gucke mir nochmal die Prüfung an, stelle fest, dass die vor einer Stunde angefangen hat. Ne? Ich habe mich einfach, ich weiß nicht wie, ich habe es auch nie wieder hinbekommen, eine Prüfung um eine Stunde einfach komplett zu verpeilen. Also ich bin, was sowas angeht, eigentlich richtig, ich gucke 10-mal nach, ne? Und ich schreibe das mir am besten auch auf meine zwei Hände, falls eine so dreckig wird und man die Uhrzeit nicht mehr sieht. Ne? Ich habe es geschafft, den Termin zu verpeilen und die Tutorin hat so mir dann geschrieben, ja, wir sind schon mittendrin. Ich glaube, also du kannst jetzt auch nicht einfach so dazukommen und mitmachen, weil die Prüfung halt schon richtig, die ist quasi zu Ende. Und dann meinte sie, aber ich kann nach der Prüfung einmal mit der Dozentin reden. Und dann kannst du nochmal ins Zoom-Meeting reinkommen. Und irgendwie hat sich das so voll mies angefühlt, aber warum auch immer, hatte ich voll den Frieden darüber und habe auch so zu Gott gebetet, Gott, so, ich weiß nicht warum, du weißt, ich habe mich so darauf vorbereitet, das jetzt heute zu schreiben mit der Gruppe, das ist auch ein Problem, irgendwie, ne, die Gruppe hat jetzt vorgetragen und ja, ich weiß nicht warum, aber ich will da Frieden drüber haben und ich vertraue dir. Und dann habe ich meine Oma auch noch kurz angerufen und die meinte auch so, ja, David, weißt du, Gott wird machen, so, Gott hat einen Plan und du kannst ihm vertrauen. Ich so, ja, Oma, danke, ich weiß. Und dann gehe ich ans Fenster, so in meinem Zimmer und gucke raus und es hat so ein bisschen geregnet. Und über dem Piesberg sind so zwei Regenbögen, ne? Und ich denke mir so, ja Gott, okay, so, du musst mir nicht mehr zeigen. Ich habe wirklich kompletten Frieden darüber, ne? Der Regenbogen, das Zeichen des Friedens in der Bibel. Und ja, dann hatte ich voll die Ruhe darüber und dachte, Gott, so egal, ob ich die jetzt nachschreiben darf oder nicht, also ja, nachsprechen darf oder nicht, ich habe Frieden darüber. Dein Wille wird so geschehen und ja, ich bin fein damit. Dann ist die Prüfung zu Ende und ich darf ins Zoom-Meeting rein und die Tutorin und die Dozentin sind in einem Zoom-Nebenraum und besprechen da die Note der zwei Gruppenkollegen von mir. Und ach so, genau, ich habe auch gebetet, wenn du willst, dann lass mich bitte die Prüfung irgendwie wiederholen können. Und zwar nicht im nächsten Semester, sondern so irgendwie zeitnah. Dann habe ich die Ja, genau, dann habe ich die Teamkollegen angesprochen. Oh, und wie lief's so? Ja, gar nicht gut. Lief richtig schlecht, ne? Und ich dachte so, nee, kann doch nicht sein. So, ich meine, wir waren ja eigentlich, also der eine, der war auch richtig ambitioniert, immer so dabei während dem Unterricht. Im Tutorium hat er immer so voll mitgearbeitet. Ich war da ein bisschen passiver. Also, ich habe auch mitgeredet, aber ich habe nie mein Mikro dabei angehabt. Ja, ist auch sehr weird, das Gefühl, ehrlich gesagt, so vorne so ein Bildschirm einfach so, miau. Und dann kam die Dozentin zurück und hat auch so die Noten verkündet und der eine ist durchgefallen, der andere hat mit einer 4 bestanden.
Boah.
Und ich dachte so, Alter, habe ich das irgendwie komplett unterschätzt? Und so, was wäre gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, ne? Und dann ja, waren halt die zwei entlassen und wir haben, also ich habe dann mit der Dozentin geredet, habe mich so entschuldigt, ihr gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das so passiert ist, aber ich habe es irgendwie hinbekommen, die Uhrzeit zu verpeilen. Die Dozentin hat einfach direkt angeboten, ja, wir können das einfach nochmal machen, wann haben Sie Zeit? Und ich so, ja, preis den Herrn, nächsten Samstag, das war glaube ich so 2 Tage später, also Freitag musste ich noch zur Arbeit und Samstag dann die Prüfung schreiben. Und ja, dann bin ich erstmal nach Hause gefahren, war auch so übel happy, danke Gott, ne, dass so ich das nachschreiben darf. Und am Freitag war dann erstmal die Arbeit. Da wurde ich heftig so ausgelacht, wie so, du hast hinbekommen, die Prüfung zu verpennen, ne? Und ja, ich war so, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich es halt geschafft. Am Freitagabend war Jugend und direkt danach war eine Gebetsnacht von unserer Kleingruppe. Deswegen bin ich nach der Jugend ziemlich schnell an unserer Schatzkiste da vorbeigerast mit den Gebetskärtchen. Also wir schreiben immer die Namen aller Jugendlichen auf und man darf dann ein Kärtchen ziehen und für die Person betet man dann. Man fragt sie nach Anliegen, ja, und betet dann dafür. Und ich habe nicht raufgeguckt, wer das ist, habe es einfach in meine Hosentasche gesteckt und bin losgejettet, eine Dönerpizza holen und dann zu Dieter. Und da haben wir dann auch gebetet und ja, ich musste halt früher los. Ich konnte die Gebetsnacht nicht komplett durchmachen, weil meine Prüfung um 11 Uhr stattfand. Und am Abschluss haben einfach alle aus der Kleingruppe nochmal für mich gebetet und voll die Segnungen so ausgesprochen und auch für die Prüfung gebetet. Und Dieter bringt mich zur Tür und sagt so, ey, so viele Leute, wie gerade eben gebetet haben, ne, das wird safe eine Eins. Und ich so, ja, safe eine Eins, ne. Und weil ich halt im Hinterkopf habe, meine Kollegen sind durchgefallen und der andere mit einer Vier bestanden. Dann fahre ich nach Osnabrück und ich habe so ein bisschen Musik an, ich singe ein bisschen, bete zu Gott und ich sag ihm so, ey, so kannst du das machen? Also kann ich eine Eins schreiben oder eine Eins bekommen in diesem Modul? Du siehst so die Kollegen, ne, die haben es irgendwie verhauen und ich bin auch alleine morgen, ich habe keine Gruppe, ich muss alleine vortragen. So kannst du das, also nee, nicht kannst du das schaffen, so daran, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich daran gezweifelt habe, aber irgendwie hat es in meinem Kopf, ich weiß nicht, was das war, aber irgendwas hat mir so gesagt, ey, wenn so die Gebetskarte, wenn da so dein Name draufsteht, dann sieh das als Zeichen, dass du heute für dich beten sollst und dass ich dir eine Eins geben werde. Und ja, ich dachte so, nein, du darfst Gott ja auch nicht versuchen. So, pass auf, was du machst. Und ja, irgendwie fuhr ich dann halt diese eine Stunde nach Osnabrück und es hat mir keinen Frieden gegeben. So, bis ich in Osnabrück irgendwann angekommen bin und so dachte, okay, Gott, ich habe das dann auch, bevor ich die Karte aufgemacht habe, habe ich gebetet, okay, Gott. Ich glaube, dass du mir Frieden darüber gibst und wenn da jetzt mein Name draufsteht, dann will ich dir glauben, dass du mir eine Eins gibst. Und ich mache diese Karte auf und natürlich so, da steht mein Name drauf, ne? Und erstmal war ich so ein bisschen geschockt, ne? Ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber gleichzeitig war es trotzdem überraschend, da meinen Namen zu sehen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Gott, danke, also richtig heftig, danke für so dieses Zeichen und ich will dir jetzt glauben und vertrauen. Und der Teufel hat auch immer wieder so versucht, so Gedanken irgendwie rein dazwischen zu werfen, ne? So, ja, David, was ist denn eine Eins? So eine 1,7 ist ja auch noch eine Eins, ne? Und eine 1,3 auch. Und dann musste ich mich so zurückbesinnen. Nein, Junge, Gott hat dir eine Eins versprochen, das wird eine 1,0 werden, ne? So, hör mal auf zu zweifeln, er hat dir das irgendwie, ja, so zugesagt. Also habe ich, ja, so zu Gott die ganze Zeit gebetet und Gott hat mir auch den Glauben geschenkt. Ich glaube nicht, dass ich den da aus mir selber rausgebracht habe. Am nächsten Tag, ja, war die Prüfung um 11 Uhr und es lief richtig gut und ich wusste einfach währenddessen schon so, also das war die erste Prüfung, wo ich so wusste, ja, also sagen Sie nichts, ich weiß meine Note schon, ne, ohne irgendwie arrogant sein zu wollen. Ja, es lief richtig gut und es ist eine Eins geworden, so preis den Herrn, ihm zur Ehre und ja, ich durfte am Ende auch so Zeuge sein. Die Tutorin zum Beispiel hat mich danach auch angeschrieben, so, Alter, hast du irgendwie schon mal so Chinesisch belegt oder so? Und ich so, nee, aber ich habe so einen Gott und zu dem habe ich gebetet, dass er mir hilft. Und sie meinte so, ja, dann hast du echt einen heftigen Gott. Ich so, ja, 100 Pro.
Nice.
Und auf der Arbeit durfte ich die Geschichte dann auch noch so zweimal erzählen, weil ich halt so Essen ausgegeben
Ja.
habe. Und dann habe ich das den Jungs aus dem Büro auch so erzählt, was so die ganze Hintergeschichte ist. Auch mit dem Regenbogen und so, und die waren so, boah, also wie du das erzählst, so, da kann man ja voll ins Nachdenken. Ich so, ja, so Gott, arbeite an ihnen, wirke an ihren Herzen,
Ja.
so.
Stark.
Unser Gott ist lebendig und das war ein heftiges so Erlebnis mit Gott. So,
Nice.
das war nicht so ein kleiner Schokokuchen, das war einfach so ein
So
dickes
eine richtige
Buffet.
Torte, Junge.
Ja.
Ja, sehr cool.
Jo, einfach so ein 10-Minuten-Monolog hier gerade rausgehauen,
Ja,
ne?
ist okay. Kannst predigen.
Puh, Zeugnisse erzählen.
Ja. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen?
Lass mich mal nachgucken.
Ach, du bist diesmal nicht mit College Block hier? Du
Nee.
wirst wissen, David schreibt seine Sachen immer auf College Block. Er sitzt ja auch
Ja.
immer mit dem College Block und seinen Notizen. Das ist voll anstrengend.
Nein, ich finde das richtig nice. Also ich
Ja.
bin übel oldschool, auch in der Hochschule, so immer College Block und so ein Kuli.
Nee.
Die Mappenführung ist zwar der absolute Horror, aber irgendwie feiere ich das so, ne? Von der Hand in den Kopf, sage ich auch immer.
Sagst du immer.
Nee, sage ich echt nicht. Wie groß war der Abstand bei dir zwischen der Bekehrung und der Taufe?
Ich habe mich als Kind bekehrt. Nö, gar nicht. Ich habe mich mit so 13 oder so bekehrt.
Hm.
Und mit 15 habe ich mich taufen lassen.
Übel nice.
Ja.
Also auch.
Ich habe mich auch mit 13 schon taufen lassen, aber da war ich noch nicht so weit. Also im Kopf. Ich war noch nicht so weit im Kopf. Ich habe es noch nicht alles gecheckt. So,
Ja.
weil man muss nicht so weit sein. Man muss es einfach nur
Ja.
verstehen.
Ja, es gibt so ein paar grundlegende so Botschaften, die man, glaube ich, verstehen muss. Die sind übel gut in unserem, oh, wie heißt das? Das steht auf der Rückseite von der Taufkarte.
Das Glaubensbekenntnis.
Das Glaubensbekenntnis, genau.
Ja, das sollte man schon verstehen.
Ja, das wäre gut. Ansonsten eine vielleicht theologische Frage. Wo liegt der Unterschied zwischen der Taufe von Johannes und der Taufe von Jesus?
Ja, Johannes wird mit Wasser getauft und Jesus wird mit Feuer taufen.
Junge.
Nee, ja, also ich habe mich, also ihr müsst jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich, das ist einfach...
Spontimonti.
Ja, genau, es ist halt spontan jetzt. Also Johannes hat nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Ach, das ist echt so ein theologisches Ding jetzt.
Mhm.
Also wenn Johannes dich getauft hat, dann hast du das auch als Zeichen gemacht, hey, ich möchte, ich weiß gar nicht, warum hat Johannes eigentlich getauft, Junge, wofür? Also als Zeichen der Buße einfach, dass du Buße tun wolltest und sozusagen wieder Neustart mit Gott hast, in dem Sinne, so, ne? Und dann kam Jesus und jetzt, warum werden wir jetzt mit Feuer getauft sozusagen, es gibt ja diese Stelle, dass wir mit Feuer getauft werden, ich denke und berichtet mich da sehr gerne und es kann sein, dass ich hier nächste Woche sitze und das so berichtige, aber ich denke, dass damit der Heilige Geist gemeint ist. Der wird ja auch als Feuer oft dargestellt, Taube, Feuer und so. Dass wir jetzt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das bedeutet nicht, dass wir den Heiligen Geist bei der Taufe bekommen, aber dass sozusagen unsere Bekehrung schon die Taufe mit dem Heiligen Geist ist.
Hm. Und quasi wir, der Eheschluss und die Taufe ist dann nur der Ring.
Ja, genau. Also unsere Bekehrung ist dann in dem Sinne die Taufe mit dem Heiligen Geist, wo wir den Heiligen Geist bekommen. Denke ich. Also, würde ich jetzt so sagen. Oder hast du da was anderes gesagt?
Ja, die Taufe von Johannes war ja so eine Taufe der Umkehr.
Ja.
Die Leute, die von Johannes getauft wurden, die wurden später ja auch nochmal mit der Taufe von Jesus getauft. Und ja, ich meine, so Johannes...
Guter Punkt.
Johannes war ja nicht Gottes Sohn. Er war der Bote, der, also eine Stimme in der Wüste, die ruft, so bereitet den Weg und hat eigentlich nur auf Jesus hingewiesen. Und Jesus war dann das eigentliche Opferlamm. Deswegen macht es ja auch so Sinn, dass nach Johannes die Taufe von Jesus kommt.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Die Taufe von Johannes eigentlich nur so eine Vorbereitung war auf das, was eigentlich kommt.
Ja.
Und Johannes, als er Jesus sieht, ist heute übrigens auch der Vers des Tages, da sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt.
Ja, und das passt alles gerade sehr, sehr gut zu einer Sache, die ich noch erzählen wollte.
Hau raus.
Und ich würde dann mit den Versen, die ich am Ende ranhängen werde, das werden einfach die Verse der Woche, und du musst dir jetzt Gedanken machen über den Song der Woche.
Oh Mann.
Während ich rede, okay? Also, ich habe letztens etwas richtig Nices gelesen. Das hat mich wirklich geflasht, das habe ich David auch schon erzählt, deswegen. Aber du darfst trotzdem immer wieder mal gerne ein bisschen verwundert tun und so,
wow.
Oh, krass und so, naja.
Wow.
Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip von Gnadenjahren in der Bibel kennt. Bei der Gesetzgebung hat Gott dem Volk Israel gesagt, dass die alle 7 Jahre soll es in Israel, also alle 7 Jahre sollen alle Sklaven freigelassen werden.
Wow.
Als Zeichen der Freiheit, so, ne? Um daran zu denken, dass die aus Ägypten befreit wurden. Und dann darf sich der Sklave entscheiden, hey, möchte ich jetzt frei sein? Oder, weil oft hatte der Herr von dem, also das waren ja nicht immer so schlechte Herren, sondern es können ja auch gute Arbeitgeber in dem Sinne gewesen sein. Und manchmal war die Familie des Sklaven auch noch da und so. Und dann konnte der Sklave sich dafür entscheiden, sein Leben lang da zu bleiben oder wegzugehen. Und ja, dann gab es auch beides, glaube ich, ziemlich oft. Manche sind da geblieben, manche sind weggegangen. Aber alle 7 Jahre mussten Sklaven befreit werden. Und die Sklaven konnten dann selbst entscheiden, wo die hinwollen. Manchmal ist man halt da geblieben. Alle 7 mal 7 Jahre, also alle 49 Jahre, also jedes 7. Mal von diesen Befreiungsjahren, wurden alle Schulden erlassen. Und also jede Schuld, die du hattest, die wurde dir komplett auf Null gesetzt. Und das war auch so ein Zeichen der Gnade einfach, ne? Also Gnadenjahre.
Nimmst du ein Jahr vorher so einen Kredit auf?
Ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen das früher schon gedribbelt haben, weil die sind ja nicht dumm. Und du weißt, als reicher Typ, ey, in einem Jahr werden alle Schulden, die der Typ bei mir hat, weg sein. Dann forderst du dir doch so schnell wie möglich ein und machst da richtig Druck und willst du so dein Geld zurückhaben, sodass keine Schulden existieren, die gelöscht werden können, ne? Das kann man ja schon dribbeln.
Ja, wobei das eigentlich auch nicht so im Sinne von...
Nee, aber das ist ja, da war Israel ja nicht so, dass ja, die, ja. die Gesetze im eigentlichen Sinn erfüllt haben.
Ja, irgendwie so wenig ja. wie möglich. Nein.
Hauptsache befolgen so.
Ja.
Aber also alle 49 Jahre wurden alle Schulden erlassen, auch als Zeichen der besonderen Gnade. Und alle 10, also jedes 10. Mal von diesen 49 Jahren ist irgendwas richtig Krasses passiert in Israel. Also alle 490 Jahre. Und nach dem Exodus, also nach der Gesetzgebung oder dem Auszug aus Ägypten und so, 490 Jahre danach haben David und Salomo regiert und dann war dieser Tempelbau und die gesegnete Zeit, die Israel je hatte, nach den ersten 490 Jahren. Und das war richtig, also sowas hat Israel noch nie erlebt und das war heftiger Segen vor Gott nach 490 Jahren als Zeichen der Gnade. Dann hat Israel sich voll von Gott losgesagt und anderen Göttern gedient. Und wurde als Strafe ins Exil geführt und von den Babyloniern zum Beispiel, bei Daniel haben wir ja gerade drüber geredet, gefangen genommen und ja, halt in Gefangenschaft geführt und Jerusalem wurde zerstört. Und da sind Jesaja und Daniel und so aufgetreten und haben schon die ersten Prophetien über den Messias, nicht die ersten, aber richtig genaue Prophetien über den Messias gegeben, dass einer kommen wird, der alle befreien wird. Und dann hat Daniel auch so eine Vision gehabt mit diesen 7x70 Jahrwochen. Und da sind wir da wieder, bei 490 Jahren. Und Daniel hat das prophezeit und nach 490 Jahren, nach David und Salomo, und dazwischen war das ganze Exil, wurden die befreit. Aus dem Exil, wieder nach 490 Jahren. Und das war wieder ein Zeichen der Gnade und der Befreiung. Und jetzt ist irgendwann der Punkt, wo die Propheten nicht mehr auftreten und es ist so Stille in Israel einfach und alle warten nur noch auf den Messias und wissen, der muss irgendwann kommen. Und dann sind so 200, 300, 400 Jahre gehen so rum und der Messias ist nicht da. Und dann gehen 450 Jahre rum, 460, 70, 80 Jahre gehen rum und alle wissen, ey, der muss bald kommen. Der Messias muss bald kommen. Mhm. Und es gibt Schriften, die gefunden wurden, wo spekuliert wurde, in welchem Jahr genau der Messias auftreten wird. Und ein paar haben wahrscheinlich auch recht gehabt bei diesen 490 Jahren.
Es gab ja auch Leute, also war es Simon oder Zacharias, der im Tempel war und die Zusage von Gott bekommen hat, dass er den Messias sehen wird. Oder Hannah, die Prophetin, die so ihr ganzes Leben quasi für Gott da aufgeopfert hat und so Gottes Sohn sehen darf. Und ich glaube, das waren ältere Leute und ich glaube, die wussten auch so, das ist er, ne? Ich meine, die haben es ja auch geoffenbart bekommen, also Hannah und, ja.
Also, die Juden, die wussten ganz genau, ey, nach 490 Jahren passiert irgendwas Krasses, so, ne? Mhm. Und wir sind gerade nicht im Exil und eigentlich, also, vielleicht Befreiung von Römern, das war auch so eine Idee, aber der Messias ist schon das Heftigste, was jetzt passieren kann. Die haben es ja auch assoziiert mit der Befreiung von Römern, aber die wussten, es kommt der Messias. Und dann ist Johannes der Täufer aufgetreten. Nach, keine Ahnung, 485 Jahren oder so. Ich weiß nicht genau. Und die haben den dann gefragt mit, hey, bist du der Messias? Und er sagt so, nein, ich bin nicht mal wert, seine Schuhriemen zu binden. Da kommt einer, der ist größer als ich. Und das wird der Messias sein. Und dann dieses, ich bin nur die Stimme eines Rufenden und siehe, das Lamm, das so. Also der Vers des Tages jetzt gerade, ne? Und die Leute meinten so, okay, also der Messias kommt und Johannes, also der nächste Prophet ist aufgetreten und es muss sein, dass der Messias bald auftritt. Und es war üblich in den Synagogen damals, dass immer irgendwelche Lehrer sozusagen den Gottesdienst gehalten haben, ne? Und dann aus der Tora, aus dem Alten Testament vorgelesen haben, weil das Neue hatten die ja nicht. Und dann haben die daraus vorgelesen und es gab sozusagen Gottesdienst und die haben ihre Gedanken dazu gesagt und so. Und dann haben die einen ganz bestimmten Rabbi, einen ganz bestimmten Lehrer, an einem Sabbat im 490. Jahr gefragt, ob der nicht, also das hat Jesus wahrscheinlich schon öfter gemacht, aber an dem Sabbat hat er es wieder gemacht. Und es war nicht unüblich, dass Jesus in der Synagoge da auch mal was vorgelesen hat, weil er ein Lehrer war. Und dann haben die Jesus die Jesaja-Rolle gegeben. Und Jesaja war einer der Propheten, der die genauesten Messias Prophezeiungen rausgehauen hat. Und dann hat Jesus am Sabbat im 490. Jahr und alle in der Synagoge wussten, ey, der muss irgendwann kommen, wir haben jetzt das Jahr, der muss irgendwann auftreten, liest er das vor. Also ich lese jetzt aus Lukas 4, Vers 16 bis 21. Und da wird Jesaja zitiert, ne?
Ja.
So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und alle wussten ganz genau, was gemeint war. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Boah, und ja, alle wussten ganz, ganz genau, was gemeint war.
Das ist übrigens Jesaja 60.
Ja, und die wollten den auch dafür steinigen dann, dass er gesagt hat, dass er die befreit.
Aber seine Zeit war noch nicht gekommen und er konnte einfach durch sie durchgehen.
Ja, weil die ganz genau wussten, der will gerade damit sagen, dass er der Messias ist.
Ich verstehe das nicht, warum die...
So krass.
Ja, aber irgendwie, sie warten ja auf den Messias und dann ist da jemand, der sagt, ich bin der Messias und er ist der Messias.
Mhm.
Und sie verstoßen ihn so, das ist für mich irgendwie so ein kleines Rätsel, also...
Ja, aber ist ja heute bei uns in der Welt auch so, ne? Dass man irgendwen haben will, der einen das so alles leichter macht und einen rettet irgendwie...
Aber die haben ja ihr Leben darauf ausgerichtet, auf diese Person zu warten.
Ja.
Und dann ist die Person da und sie wollen ihn nicht haben. So verstehe ich nicht ganz. Aber Philipp, kannst du dich an deinen Taufvers erinnern und hat der in irgendeiner Situation in deinem Leben mal eine besondere Bedeutung gehabt, oder?
Es ist, glaube ich, auch Jesaja.
Oh, wie cool. Oder Jesaja ist der heftigste Prophet, würde ich sagen.
Oder ist Jeremia? Boah, also ich kann mich nicht genau mehr darauf erinnern, aber es ist, ich habe dich gekleidet in dem Helm des Lichts und Mantel der Gerechtigkeit, glaube ich, das ist mein Taufvers. Aber ja, ich habe schon öfter den Moment gehabt, dass ich dachte, ey, vielleicht passt der jetzt gerade richtig krass, aber nee, noch nie. Ist einfach ein Vers, ist auch ein cooler Vers, aber hat jetzt keine krass persönliche Bedeutung für mich.
Okay.
Bei dir? Ist es bei dir anders?
Mein Vers ist aus 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt.
Oh.
Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
Ja, das ist ja richtig. Ne?
Ja, oh, weiß ich nicht, ob das zutrifft. ja, heftige Worte. Alles so, wir sind eigentlich schon auf der Seite der Gewinner. Ne? Wir sind die Überwinder, nicht durch uns, sondern durch Jesus, durch Gnade. Und alles, was von Gott neu geboren ist, und ja, das wird dann ja auch in der Taufe bezeugt, ne? Aber unabhängig von der Taufe überwindet dieses aus Gott Neugeborene die Welt. Wir sind wirklich, das ist einfach die Prophetie aus Jesaja, die eingetroffen ist, dass er das Friedensjahr verkündet hat, Frieden zwischen Gott und den Menschen. Und ja, er ist gekommen, um Gefangene aus den Gefängnissen zu führen, um Ketten zu sprengen. Und ja, das ist unser Herr. Und da können wir echt heftig dankbar für sein. Und das bin ich auch.
Nice. Willst du deine Dankbarkeit vielleicht in einem Lied ausdrücken? Hast du einen Song der Woche vielleicht?
Ja, ich habe so nachgedacht und also ich hätte so drei Lieder. Willst du eins davon auswählen?
Ja.
Okay.
Ich will eins davon auswählen.
Vor deinem Kreuz. Vor deinem Kreuz. Warum lachst du so?
Ich muss einfach grinsen. Ich kenn's aber nicht.
Von Mercy Me, I Can Only Imagine, finde ich irgendwie in letzter Zeit richtig nice. So die Vorstellungen irgendwie, wie wird es sein? Okay. I can only.
Ja, okay, und das dritte? Ja.
Und das dritte, Christus im Zentrum.
Ja, dann nehme ich Mercy Me. I can only imagine.
Okay, dann soll es das sein.
Ist ein guter Song.
Ist echt nice.
Ja.
Philipp, hast du noch abschließende Worte für unsere Zuhörer?
Ja, ich möchte euch bitten, dass ihr für uns betet. Ich habe diesen Dienst lange unterschätzt, aber ich merke immer mehr, dass es ein geistlicher Dienst ist, der auch so Tragweite hat und das heißt auch, dass er angefochten wird und dass wir, die hier sitzen, auch regelmäßig angefochten werden, weil wir hier öffentlich sprechen und Satan will sowas immer kaputt machen. Deswegen könnt ihr gerne für uns beten und ihr könnt gerne fürs Esbjerg Camp beten. Ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, dass das dann schon vorbei ist. Aber dann bedankt euch bei Gott, dass es gut gelaufen ist.
Ja, safe.
Ja, das ist von meiner Seite.
Okay. Ja, ich habe da auch nicht mehr so viele Worte, ne? Kämpft den guten Kampf des Glaubens und eine gesegnete Woche euch. Ciao.
Forever, forever worship you.